Ich glaube, Schulleitungen tun gut daran, sich weniger über bildungspolitische Entscheidungen zu empören, auch wenn es viel Gründe dazu gibt, und vielmehr ihren Blick auf ihre eigenen Handlungsspielräume und die Menschen an der Schule vor Ort zu richten. Die Energie, die in Ärger, Frustration und Unverständnis investiert wird, zahlt sich in der Regel nicht aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Carsten Bangert. Hallo Carsten, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Ivo, danke für die Einladung.
Carsten, du hast dich in jungen Jahren zum Rettungssanitäter ausbilden lassen, hast später an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Pädagogik studiert. Du bist Lehrer, Schulleiter und seit fast 20 Jahren Experte für Lehrergesundheit. Du hast das Thema Gesundheit zu deiner Mission gemacht und unterstützt Lehrerinnen und Lehrer dabei, gesünder und zufriedener im Schulalltag zu arbeiten. Mit deinen Büchern, Keynotes und Seminaren gibst du wertvolle Impulse, wie Lehrkräfte ihre Gesundheit schützen und langfristig wirksam bleiben können. Im heutigen Gespräch will ich mehr von dir und deinen Erfahrungen hören, wie du Lehrkräfte unterstützt, wieder mehr Freude und Balance in ihren Beruf zu bringen. Wir starten wie immer mit der Einstiegsfrage. Carsten, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Gerne erzähle ich, was ich gemacht habe, bevor wir uns hier für die Aufnahme getroffen haben. Ich bin mit meinem Hund, mit unserem Schulhund Mika, gerade aus meinem Geografieunterricht aus der Klasse 5D gekommen. Trotz der teilweise widrigen Bedingungen arbeite ich sehr gerne als Lehrer. Schülerinnen auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten, erlebe ich als Privileg. Denn sie sind unsere Zukunft. Die Tatsache, dass ich außerdem so intensive Gespräche wie gerade mit dir führen darf oder die Möglichkeit habe, mit Schulen Gesundheitstage durchzuführen, erfüllt mich mit Dankbarkeit.
Carsten, das klingt interessant. Mit dem Schulhund Mika unterwegs. Ich war heute Morgen auch schon ein bisschen spazieren, allerdings ohne Hund. Was ist das, ein Schulhund?
Der Schulhund, der begleitet mich fast täglich in der Schule, ja auch im Unterricht. Und er dient dazu, eine ganz besondere Atmosphäre in der Schule aufzubauen. Dafür mussten wir sogar zum Schulamt, zum Vorstellungsgespräch und nachweisen, dass Mika besonders gut hört.
Das ist ja wunderbar. Lass uns hier in diesem Gespräch über deine 20 Jahre Arbeitserfahrung in der Schule einen Moment zurückblicken. Und ich weiß ja von dir, dass du als Lehrer, dann aber auch als Ausbilder, als Konrektor, als Trainer und seit 13 Jahren als Schulleiter unterwegs bist. Wann genau und warum ist dir bewusst geworden, dass das Thema Lehrergesundheit für dich zu einer Art Mission werden sollte?
Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Das war bereits klar im Jahr 2000. Dort nahm ich während eines Schulpraktikums als Student, im Lehrerzimmer meiner Praktikumsschule war, dass gleich zwei Lehrkräfte langzeiterkrankt waren. Michael litt unter Burnout und Brigitte war seit einem halben Jahr nicht mehr in der Schule, sondern in einer psychosomatischen Klinik. Als Student fragte ich mich damals, was kann ich dazu beitragen, dass ich als Lehrer gesund und zufrieden alt werden kann? Das war genau zu jener Zeit, als in Deutschland lediglich 7% der Lehrerinnen und Lehrer die Regelaltersgrenze erreichten. Und über 50% wurden aufgrund von Dienstunfähigkeit vorzeitig pensioniert.
Ui, das sind alarmierende Zahlen. Nur 7% erreichen die Regelaltersgrenze. Und du sagst, praktisch mehr als die Hälfte werden sogar frühzeitig pensioniert. Du hast also viele Lehrerinnen und Lehrer erlebt, die an Burnout oder sogar Depressionen litten. Und hier war ja an der Podcast-Reihe kürzlich auch der Lehrer- und Bildungsinfluencer Bob Blume auf Besuch. Bob betreibt diesen interessanten Bildungspodcast Die Schule brennt. Und wenn wir jetzt das Stichwort Burnout mal vereinfacht als Ausbrennen oder als Erschöpfungsdepression deuten wollen, Was sind deiner Meinung nach die häufigsten Ursachen für diese Belastungen, für dieses Ausbrennen, für diese Gefahr, an der Arbeit zu erkranken im Schulalltag?
Ursachen gibt es viele. Die sind letztlich von Person zu Person natürlich unterschiedlich. Und meistens liegen die Ursachen nicht nur im schulischen, sondern auch im privaten Umfeld. Dennoch möchte ich deiner Frage nicht ausweichen. Als Hauptursachen sehe ich eine mangelhafte Ausbildung, die auf die eigentlichen Belastungsfaktoren nicht vorbereitet. Elemente wie Stress und Selbstmanagement, Beziehungskompetenz, Zeitmanagement oder reflektierter Perfektionismus genießen in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen noch nicht den notwendigen Stellenwert. Hinzu kommt, dass viele Lehrkräfte teilweise den Sinn nicht mehr in ihrer Arbeit erkennen. Vielen Schülerinnen und Schülern geht es übrigens genauso. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Lehrkräfte immer wieder Dinge tun müssen, die sie nicht als bedeutsam empfinden. Und damit, dass durch regelmäßig ändernde bildungspolitische Schwerpunktsetzungen eine Zielkonfusion entsteht. Diese Verwirrung entsteht, weil bildungspolitische Entscheidungen in Deutschland meist nicht langfristig und wissenschaftsbasiert gedacht werden. Die Entscheidungen orientieren sich vielmehr an kurzfristigen und ideologischen Parteiinteressen. Das ist ein Problem.
Carsten, verstehe ich dich richtig? Du sagst, Bildungsfachleute sollten nach einem anderen Zeithorizont arbeiten können. Ja, die Schule insgesamt sollte mit Zielvorgaben arbeiten können, die vielleicht 10 oder mehr Jahre gelten, einfach länger als parteipolitischer Hickhack dies erlaubt.
Absolut. Zumal nachgewiesen ist, dass politische Strukturveränderungen in Unterricht und Schule wenig bewirken. Genau wie die Tatsache, dass wir bildungspolitische Ziele föderal in 16 Einheiten planen. In der Kultusministerkonferenz, die nicht bindende Entscheidungen herbeiführt, in 16 Ministerien, in 16 Schulentwicklungsinstituten, irgendwie gesteuert von einem Wissenschaftsministerium auf Bundesebene, das nichts zu sagen hat. Das ist nicht nur ineffizient und unklug, sondern letztlich auch gesundheitsschädlich. Da arbeiten insgesamt zu viele Menschen parallel an denselben Fragestellungen, ohne wirklich voneinander zu profitieren. Auf allen Ebenen wird hier dauerhaft unnötig viel Energie verbrannt.
Hier interessiert mich, wie sieht es in den PISA-Ländern dazu aus? Hast du dazu Angaben oder ein paar Hinweise?
Ja, die PISA-Siegerländer agieren nicht so konfus. In Finnland, Singapur oder Estland kommt es weder alle 4 Jahre zu bildungspolitischen Neuausrichtungen noch zu der angesprochenen Verantwortungsdiffusion. Wenige klare Zuständigkeiten legen auf längere Sicht klare Ziele fest und stellen die notwendigen Ressourcen bereit. Und sie gestehen den Bildungsfachleuten in den Schulen bis zu einem gewissen Grad Freiräume zu, damit diese eigenverantwortlich und wirksam auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Und dabei haben wir noch nicht über die Herausforderungen gesprochen, wie den massiven Fachkräftemangel in Schulen und schulischen Unterstützungssystemen, die überbordenden Verwaltungsaufgaben oder die Herausforderungen durch aktuelle Krisen. Lieber Ivo, lass uns besser über Dinge sprechen, die wir Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen besser beeinflussen können als bildungspolitische Entscheidungen.
Das ist doch ein guter Vorschlag. Komm, wir gehen einen Moment weg von diesen bildungspolitischen Überlegungen. Und ich habe zur Vorbereitung ja in deinem Buch nachgeschaut mit dem Titel »Wenn Lehrer nicht mehr leben wollen«. Und in diesem Buch hast du das Thema Depressionen unter Lehrkräften sehr intensiv behandelt. Ich finde ja diesen Titel, der klingt ziemlich krass, wenn Lehrer nicht mehr leben wollen. Und ich denke, es ist ja auch eine krasse, herausfordernde Situation. Das heißt, Belastungssituationen bei der Arbeit, die ja eigentlich Lohn für das Leben, vielleicht auch Freude für die tätige Lehrperson generieren sollte, führt im Gegenteil dazu, dass Menschen depressiv erkranken. Hier interessiert mich von dir zu hören, was waren für dich die wichtigsten Erkenntnisse während deiner Recherche zu diesem Buch und während dem Schreibprozess?
Zum einen, dass Depression und Burnout einen Sinn hat. Der Körper signalisiert, da läuft gerade was falsch, mach mal eine Pause und reflektiere dich und dein Leben. Zum anderen, eine Belastungssituation ist keine ausweglose Situation. Es gibt viele Möglichkeiten, da wieder unbeschadet rauszukommen. Vielleicht braucht es dafür Unterstützung. Zumindest Deutschlands Lehrkräfte sind aber nicht gut darin, sich unterstützen zu lassen. Ein oder zwei Gespräche mit einem Profi können in einem frühen Stadium schon helfen. Und drittens, Es gibt eine Menge an Dingen, die man tun kann, um einem Burnout und einer Depression auch als Lehrkraft oder Schulleitung erfolgreich vorzubeugen.
Das finde ich interessant, dass du hier diesen Gedanken einbringst, dass manchmal zumindest zu Beginn einer solchen Belastung oder Erkrankungssituation schon 1, 2, 3 Gespräche mit einer Fachperson Entlastung bieten können. Und mir kommt hier der Gedanke, Carsten, ich habe ja selber vor etwa 12 Jahren mit Zen-Meditation begonnen und bemerkt, wie wichtig solche Achtsamkeitspraktiken für meine eigene Selbstfürsorge sind. Und weißt du, ich habe dann auch verschiedene Weiterbildungen zum Thema MBSR, Mindful Based Stress Reduction, nach Jon Kabat-Zinn absolviert und mich einfach ganz persönlich ein bisschen mehr um dieses Thema Selbstfürsorge gekümmert. Und mich nimmt hier Wunder, welche Rolle können Meditation oder ähnliche Praktiken spielen? Oder wie gehst du konkret vor, wenn du Empfehlungen machst, wenn du Strategien entwickelst, damit diese Lehrkräfte in belastenden Situationen im Schulalltag wieder mehr Ruhe und Ausgleich finden?
Ja, da gibt es einige Impulse, Denkanstöße. Ich habe sie vor einigen Jahren 10 Bausteine des aktiven Selbstmanagements genannt. In diesem Podcast kann ich nicht auf alle eingehen, aber vielleicht exemplarisch auf folgende. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind viel engagierter als ihr Ruf. Die meisten geben täglich ihr Bestes und übernehmen sich sowohl zeitlich als auch psychomental über einen zu langen Zeitraum. Genau für diese Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, dass sie lernen, ihren eigenen Perfektionismus bewusst zu dosieren, um wieder mehr Zeit für sich und das für sie Bedeutsame zu gewinnen. Es gibt einen nachweislichen Zusammenhang zwischen Perfektionismus und Burnout. Strategien der Priorisierung von Aufgaben sind deshalb hilfreich. Zum anderen benötigt jede Lehrkraft ein Thema neben der Schule, das ihr Sinn, Erholung und idealerweise sogar Erfüllung schenkt. Eine Sache, bei der sie ihre Zeit vergisst und sich entspannen kann.
Ich finde interessant, dass du hier kritische Gedanken zum Thema Perfektionismus im Kontext von Burnout einbringst. Du hast ganz zu Beginn von diesem Gespräch auch von reflektiertem Perfektionismus gesprochen. Und dieses Motto, weniger ist oft mehr, ist ja etwas, was ich auch mit meinen Büchern und mit dieser Podcast-Reihe hier unterstütze und propagiere.
Ja, den Schulalltag bewusst aufzuteilen und zu entstressen ist ein weiterer Baustein. Dabei sind Fragen zu klären wie, wo verbringe ich im Schulvormittag eine wirklich entspannte Pause? Wie nehme ich mich während des Unterrichts bewusst zurück? Die Herzfrequenz von Lehrkräften ist nachweislich in der großen Pause im Lehrerzimmer am höchsten. Das ist also kein guter Ort für Erholung. Dann gibt es noch andere Handlungsfelder, wie Methoden des Classroom-Managements, Kommunikationstraining für Konflikt- und Kritikgespräche. Oder zum Beispiel die von dir angesprochenen Achtsamkeits- und Entspannungsübungen. Als wirksames Instrument für ganze Kollegien kann ich die kollegiale Beratung sehr empfehlen. Das ist ein Instrument, das Kollegien schnell erlernen können, das wenig Ressourcen braucht und eine positive Wirkung in ganz unterschiedlichen Dimensionen für die teilnehmenden Menschen entfalten kann.
Carsten, von unserem Vorbereitungsgespräch weiß ich, dass du neben deinen Präsenzseminaren und deiner Beratung zu Lehrergesundheit auch über Erfahrung mit Online-Angeboten verfügst. Und du hast beispielsweise dieses Online-Intensivseminar Atempause für Lehrer und Lehrerinnen entwickelt und bietest dort in 9 Modulen Unterstützung für Bildungsfachleute. Und das klingt für mich total interessant, sich mal eine Atempause gönnen. Und jetzt ist ja die Herausforderung sehr oft, ein Präsenzangebot in einen Online-Kurs zu überführen. Da musst du auswählen, da musst du Schwerpunkte setzen. Wie bist du vorgegangen? Hast du didaktische Reduktion als Konzept genutzt? Welche Inhalte oder Botschaften hast du bei diesem Online-Angebot priorisiert? Und vielleicht noch die Zusatzfrage, funktioniert ein solches Trainingsangebot online vermittelt?
Ivo, bei der Produktion dieses Online-Intensivseminars habe ich gar nicht so viel reduziert. Im Gegenteil. Ich habe gefilmt, was ich auch in meinen Seminaren und Workshops sage und dies noch bereichert durch interaktive Medien und umfassendes Zusatzmaterial. In der Atempause für Lehrerinnen und Lehrer finden die Teilnehmenden sämtliche Fachartikel von mir. Sie haben Zugriff auf weitere Videos, Persönlichkeitstests, Fantasiereisen, auf Audios, die Sie immer wieder hören können, wenn Ihnen danach ist. Der Vorteil dieses Seminars ist, dass Sie es dann durchführen können, wenn Ihnen danach ist. Und Ihre Lieblingsübungen oder Audios können Sie wie diesen Podcast auf Ihr Handy laden und immer wieder hören.
Das heißt, im Prinzip die Reduktion machen auch die Teilnehmenden am Online-Seminar, die eben gezielt auswählen, vielleicht auch den Kanal, den sie favorisieren, beispielsweise Audio, priorisieren. Und trotzdem nimmt es mich Wunder von dir zu hören. Ich hacke hier nochmal nach mit der Frage, funktioniert so ein Angebot zum Thema Lehrergesundheit online? Gibt es da Ergebnisse? Hast du da Erfahrungen?
Ja, das Angebot funktioniert, weil ich in meinen Seminaren tatsächlich viele angeleitete Selbstreflexionen einbaue. Es ist also grundsätzlich gut, alleine zu bearbeiten. Und bei den Teilnehmenden sind allerdings Hybridlösungen noch beliebter. Also Seminare, bei denen wir uns zu festgelegten Zeiten online in Kleingruppen oder im Vier-Augen-Gespräch persönlich über die erarbeiteten Inhalte austauschen. Denn die eigene Wahrnehmung mit einem Gegenüber, mit einem Spiegel zu reflektieren, führt zu einer anderen Verarbeitungstiefe.
Das gefällt mir, wie du das Thema Reflexion hier immer wieder einbaust. Im Prinzip höre ich von dir heraus, es geht um eine reflektierte Handlungsfähigkeit. Und ich stelle das in einen Zusammenhang so mit den Beobachtungen, die ich draußen in der Gesellschaft mache. Ich denke, da gibt es erstaunlich viele Menschen, die, ich bezeichne die mal so als Ich-AGs, durch die Welt spazieren. Und von ganz vielen Seiten wird uns laufend zugerufen, du bist für dein Glück selber zuständig. Hier in der Podcast-Reihe haben wir auch schon mal über das Growth Mindset von Carol Dweck diskutiert, welches als Konzept ja grundsätzlich wertvoll ist, aber auch kritisch betrachtet werden könnte in dem Sinne, dass es nicht emanzipatorisch und herrschafts- oder systemkritisch die Ursachen für Erschöpfung und Erkrankung analysiert und stattdessen das neoliberale Selfhood oder einfacher gesagt das Motto «Schau dir gut» propagiert. In deinen Publikationen und bei deinen LinkedIn-Beiträgen habe ich allerdings bemerkt, dass du neben der persönlichen Verantwortung für die eigene Gesundheit immer wieder auch von der Notwendigkeit sprichst, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Das heißt für mich, die Strukturen zu verändern. Hier höre ich gern von dir, Carsten, wie balancierst du diesen Spagat zwischen Eigenverantwortung und systemischer Veränderung?
Ich denke, damit es den Lehrerinnen und Lehrern wieder besser geht, ist beides wichtig. Und ich danke dir, dass du das ansprichst. Dass ich mich wirklich umfassend auch über unsere Bildungs- und Politik und unser Schulsystem ärgere und insbesondere auch die Tatsache, dass die Bildungspolitik in Deutschland nicht langfristig gedacht und häufig das Ergebnis politischer Grabenkämpfe ist, hatte ich vorhin schon angesprochen. Um solche Dinge aber als Schulleiter auszuhalten, rufe ich immer wieder das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr in Erinnerung, das über meinem Schreibtisch hängt. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Die Impulse des Selbstmanagements, die ich über Jahre zusammengetragen habe, helfen mir tatsächlich sehr im Alltag. Ich habe über die Jahre auch gelernt, mich weniger über Dinge zu ärgern, die ich nicht verändern kann. Der Satz, ich kann mich über alles ärgern, aber ich bin nicht dazu verpflichtet, erdet mich immer wieder. Macht deutlich, wie mächtig die eigenen Gedanken sind.
Das ist ja auch ein bisschen humoristisch, Carsten, das gefällt mir besonders gut. Ich kann mich über alles ärgern, aber ich bin nicht dazu verpflichtet.
Genau, ein spannendes Thema, genau wie das aktuelle Buch von Joseph Nguyen, der geschrieben hat, hör auf zu glauben, was du denkst. Im Sinne von Stephen Covey bin ich bemüht, mich immer weniger im Kreis der persönlichen Betroffenheit zu bemitleiden und vielmehr meinen Kreis des Einflusses zunehmend zu erweitern. Also meine eigenen Handlungsspielräume vor Ort in meiner Schule voll auszuschöpfen. Ich war mir nicht immer bewusst darüber, wie groß diese eigentlich sind, als Lehrer und als Schulleiter. Das Thema Handlungsspielräume nutzen, um Schulen wirksam zu gestalten, beschäftigt mich aktuell sehr. Und für 2025 habe ich hierzu ein neues Buch gemeinsam mit dem Belz Verlag geplant.
Das macht mich natürlich neugierig. Mein eigenes drittes Buch war ja auch beim Belz Verlag publiziert. Und vielleicht gibt das Anlass, dass wir dann bei gegebener Zeit zusammen ein zweites Podcastgespräch aufzeichnen. Heute würde ich aber gern von dir hören, was heißt das jetzt konkret für Schulleitungen, für Führungsverantwortliche?
Ivo, ich glaube, Schulleitungen tun gut daran, sich weniger über bildungspolitische Entscheidungen zu empören, auch wenn es viel Gründe dazu gibt, und vielmehr ihren Blick auf ihre eigenen Handlungsspielräume und die Menschen an der Schule vor Ort zu richten. Die Energie, die in Ärger, Frustration und Unverständnis investiert wird, zahlt sich in der Regel nicht aus. Mutig mit der gesamten Schulgemeinschaft und externen Partnern kreative Wege des intelligenten Lernens zu gestalten, scheint mir die viel klügere Alternative.
Und wenn wir hier noch eine Spur konkreter werden, was sind so die größten Herausforderungen für Schulleitungen in Bezug auf die Gesundheit ihrer Lehrkräfte? Und wenn es darum geht, mit ihren Teams sich auf den Weg zu machen, wie genau können Schulleitungen ihre Teams unterstützen, gesünder und zufriedener zu arbeiten?
Ich denke, die größte Herausforderung wird es sein, die oben beschriebenen bildungspolitischen Neuausrichtungen mit stoischer Gelassenheit zu betrachten und als Leitung klug zu überlegen, auf welchen Zug wir mit unserem Gesamtsystem Schule wirklich aufspringen. Hier hilft, das habe ich erlebt, eine gemeinsame Klärung des schulischen Warum mit allen Akteuren, mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Eltern und Partnern der Schule. Ist dieses Warum geklärt, dann dient ein Schulleitbild, ein Schulmotto, ein Mission Statement wie ein Fixstern, an dem sich die Schulgemeinschaft bei künftigen Entscheidungen orientieren kann. Dann ist klar, das machen wir. Es ist aber auch klar, das machen wir nicht, weil es nicht zu unseren gemeinsam verabschiedeten Zielen passt. So kann also ein klares Warum der bildungspolitischen Zielunklarheit massiv entgegentreten und die notwendigen mittelfristigen Ziele an der Schule vor Ort klären. Das schafft Handlungssicherheit für alle, insbesondere für die Lehrerinnen und Lehrer. Und darüber hinaus bleibt es eine Aufgabe in Kollegien, wirkliche Teamarbeit zu stärken, in arbeitsteiligen Teams zu arbeiten, deren Zusammenarbeit von Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Vielleicht unterstützen sich die Kolleginnen und Kollegen dann noch mit professionellen Instrumenten wie der kollegialen Beratung. Das wäre die Königsform.
Carsten, du bist ja breit vernetzt und hast im Laufe der Jahre viele Expertinnen und Experten im Bereich Lehrergesundheit und Burnout-Prävention kennengelernt. Was sind die wichtigsten Lektionen, die du aus diesen Begegnungen für deine Arbeit gezogen hast? Lass uns einen Moment didaktisch reduziert vorgehen. Was ist die allerwichtigste Lektion in vielleicht einem, maximal zwei Sätzen?
Ich habe gelernt, dass meine eigenen unbewussten Glaubenssätze eine immense Bedeutung für meine Gesundheit haben. Und diese Glaubenssätze kann ich leichter beeinflussen als die oft von mir kritisierten Umstände.
Wunderbar, sehr schön, Carsten. Du hast ja noch weitere Bücher publiziert und ich habe zur Vorbereitung hier auch das Buch konsultiert, Vertreib die Affen mit den Kieselsteinen. Und du verwendest dort beim Titel in diesem Buch viele symbolische Bilder und du arbeitest erfolgreich mit Storytelling. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unter Storytelling in der Erwachsenenbildung verstehe ich den Einsatz von Geschichten, um komplexe Inhalte anschaulich und emotional ansprechend zu vermitteln. Und Storytelling ist ja sowohl eine Methode, vielleicht sogar die älteste Form der Erwachsenenbildung, in dem sich Menschen einprägsame Geschichten erzählen. Und Storytelling ist auch ein Vorgehen, das wir im Sinne der didaktischen Reduktion nutzen können, um Lerninhalte verständlicher zu machen und den Lernprozess zu unterstützen. Abstrakte oder komplexe Themen werden durch Geschichte greifbar und verständlicher. Hier interessiert mich, von dir zu hören, welche Rolle spielt das Storytelling in deinen Seminaren und wie helfen diese Symbole oder Geschichten der Lehrkräften, ihre eigene Gesundheit zu verbessern?
Mit Geschichten oder besser noch mit Geschichten in Form von Fantasiereisen verfolge ich verschiedene Ziele. Zum einen kann ich durch meine durchaus tiefgehenden, anspruchsvollen und berührenden Themen etwas auflockern. Wir lachen gemeinsam über die Geschichten, über die Bilder. Wir lachen viel miteinander. Zum anderen verknüpfe ich die Inhalte meiner Seminare mit eingängigen Bildern in den Geschichten. Erzähle ich dann die Geschichte in einer Fantasiereise, erreiche ich einen doppelten Effekt. Die Teilnehmenden entspannen sich kurzzeitig völlig, und sie vergessen die beschriebenen Bilder nie wieder. Auch nach Jahren wissen sie aufgrund der emotionalen Geschichte und der Visualisierung, der Verknüpfung mit Hilfe der Bilder, dass es sich bei den Kieselsteinen um ihren Platz im Leben, bei den Äffchen um das Monkey-Management von William Onken und beim General um die Erkenntnisse von Dwight Eisenhower handelt. Die Inhalte sind durch diesen Trick fest im Langzeitgedächtnis der Teilnehmenden verankert. Und wenn ich dann zum Ende solcher Veranstaltungen noch einen kleinen Kieselstein mitgebe oder eine ästhetisch schöne Postkarte mit den Bildern, dann nutze ich die Ankertechnik aus dem NLP. Jedes Mal, wenn die Teilnehmenden später den Kieselstein oder einen anderen Kieselstein sehen oder berühren oder auf die Bilder schauen auf der Postkarte, erinnern sie sich an das Neugelernte.
Das ist eine schöne differenzierte Darstellung, wie du diese Methodik da einbaust und anwendest. Und dazu sprichst du ja auch oft von der Bedeutung von Übung im Alltag. Und was heißt das jetzt für die Lehrkräfte? Wie können Bildungsfachleute das Wissen über Gesundheit aus Seminaren und Workshops in ihre täglichen Routinen einbauen? Gibt es eine solche praktische Alltagsübung, die zu deinen Lieblingsübungen gehört?
Also vorneweg, es braucht natürlich Zeit, bis solche Routinen eingeübt sind. In der Regel 6 bis 8 Wochen. Aber zu mir, also ich führe täglich einen Kieselstein in meiner Hosentasche mit. Und er erinnert mich daran, jeden Tag etwas für mich Bedeutsames zu tun. Zum anderen führe ich selbst gerne auch Dankbarkeitsrituale durch. Wir Menschen sind zumeist darauf programmiert, uns auf Gedanken des Mangels, der Unzulänglichkeit oder der Angst zu fokussieren. Durch ein einfaches Ritual nach dem Aufstehen durchbrechen wir solche Denkmuster. Notiere dir täglich nach dem Aufstehen 3 Dinge, für die du dankbar bist, und eine Sache, auf die du dich heute freust. Diese Notizen werden dazu führen, dass sich ein Gefühl der Fülle in dir breit macht. Und nach etwas Übung wirst du mit diesem Gefühl ganz anders in den Tag starten und durch den Tag getragen.
Danke für dieses schöne Beispiel, und an dieser Stelle lass mich doch mal einen Moment zusammenfassen, was für mich heute die 3 wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Gespräch sind. Ich habe mir notiert, erstens, Lehrergesundheit bleibt ein kritisches Thema und wird uns weiter beschäftigen. Es ist entscheidend, dass Lehrkräfte sich selbst eingestehen, wann sie Unterstützung benötigen und bereit sind, sich Hilfe zu holen. Ich habe aus unserem heutigen Gespräch auch mitgenommen, dass frühzeitige Gespräche mit Experten durchaus helfen können, Burnout oder Depressionen zu verhindern. Ich denke, Unterstützung anzunehmen sollte in der heutigen Zeit als Stärke und nicht als Schwäche betrachtet werden. Zweitens habe ich mir notiert, die Notwendigkeit der Systemveränderung. Um die Gesundheit von Lehrkräften nachhaltig zu verbessern, muss am Bildungssystem gearbeitet werden. Es braucht strukturelle Veränderungen, wie zum Beispiel die Einführung von 20% frei zu gestaltender Kreativitätszeit für Lehrende und Lernende. Und das könnte zu mehr Flexibilität und weniger Stress im Schulalltag beitragen. Drittens habe ich mitgenommen heute, gut aufgesetzte Online-Trainings, wie zum Beispiel Atempause für Lehrerinnen und Lehrer, können auch Menschen ansprechen, die vielleicht im Moment keine Zeit freimachen können für ein therapeutisches Setting oder eine kurze Anzahl von Coaching-Gesprächen. Wenn diese Online-Trainings auf praxisorientierten Inhalten und mit Phasen der Selbstreflexion arbeiten, können sie durchaus einen Denkprozess in Gang setzen und zu etwas mehr Selbstfürsorge einladen oder motivieren. Carsten, gibt es Ergänzungen von dir?
Ivo, du hast die Sache auf den Punkt gebracht, aber vielleicht 2 Gedanken. Gut ist gesünder als perfekt. Und? Beziehungskompetenz, Potenzialblick und Mut in Schulen sind wichtiger als Stoff.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Carsten. Wie immer, ganz am Ende frage ich bei meinen Gästen, wie kann man sich mit dir verbinden, wie kann man sich mit dir vernetzen?
Man kann mich gut auf LinkedIn finden und natürlich unter carsten-bangert.de. Wichtig, Carsten mit C.
Carsten, ich danke dir für dieses lehrreiche Gespräch. Schön, wenn sich künftig viele Zuhörende dieser Podcast-Reihe noch mehr für das Thema Gesundheit interessieren und engagieren. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ich danke dir sehr, lieber Ivo, dass du mich eingeladen hast. Alles Gute für dich und deine wertvolle Arbeit.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.